Wir sind bis Kapitel 11 gekommen und ich habe versucht, das Gelübde von Jephtha zu erläutern, aber ich habe gemerkt, ganz gut ist es mir auch nicht gelungen. Gelungen ist es ja erst dann, wenn es verstanden wird. Und ich möchte nochmals ganz kurz wiederholen, etwas anders sagen und dann kommt es vielleicht noch besser rüber. Jephtha hatte vor dem Krieg gegen die Ammoniter dem Herrn das Gelübde abgelegt: Das erste, was aus meinem Haus kommt, das werde ich dem Herrn weihen, schenken und werde es als Brandopfer opfern. Nach dem gewaltigen Sieg kehrt er nach Hause und das erste, was entgegenkommt, ist seine geliebte Tochter. Und übrigens die einzige Tochter. Er ist erschüttert. Die Tochter steht zu ihrem Vater und sagt, erfülle das Gelübde. Aber was wir im Weiteren sehen, ist, das wird erfüllt mit einem Trick. Und zwar, weil im Hebräischen der Ausdruck ein Brandopfer opfern ganz wörtlich übersetzt bedeutet, eine hinaufsteigende, wir sagen, Opfergabe. Eine hinaufsteigende, hinaufsteigen lassen. Ein anderes Opfer, zum Beispiel das Friedensopfer, von dem würde man nicht sagen, das aufsteigen lassen, sondern von einem Friedensopfer würde man sagen, Sabach, schlachten. Ein Friedensopfer, schlachten. Aber er sagt ja nicht, ich werde das erste als Friedensopfer schlachten, sondern als aufsteigende Opfergabe aufsteigen lassen. Und nun sehen wir in dem Text, dass die Tochter Jephthas von Mizpa, ganz oben auf den Bergen, Mizpa heißt Aussichtspunkt, geht sie runter auf die tiefer liegenden Berge, um dort während einigen Wochen ihre Jungfrauschaft zu beweinen, zusammen mit ihren Freundinnen. Und dann kehrt sie von dort zurück nach Mizpa zu Jephtha hinauf. Und der Bibeltext sagt in Vers 39, und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück. Und er tat an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Man kann übrigens auch übersetzen das Hebräische. Und so erfüllte er, und so tat er das Gelübde an ihr, das er gelobt hatte. Jetzt ist es ja genau so geschehen. Die Tochter geht da nach unten, beweint dort nicht ihr Leben, das sie jetzt lassen soll, sondern ihre Jungfrauschaft. Also sie hat beschlossen, ich werde nicht heiraten, sondern mein Leben dem Herrn zur Verfügung stellen in besonderer Weise. Und dann kommt sie hinauf. Und als Hinaufsteigende, man könnte sie als Ola bezeichnen, eine Hinaufsteigende, da lässt Jephtha mit ihr so ausgemacht, sie hinaufsteigen und so erfüllte er das Gelübde an ihr. Natürlich bedeutet das ja eigentlich eben ein Opfer bringen, aber er hat das ganz wörtlich ausgelegt, um das Problem zu lösen. Und das gehört zum Buch der Richter. Da haben wir ganz andere Sachen gesehen. Eben zum Beispiel ein Jephtha, der eine diplomatische Rede hält, die keine Schärfe des Wortes Gottes aufweist. Und später im Buch der Richter werden wir sehen, wie es zu einem Bürgerkrieg kommt und die gegen Benjamin. Und Benjamin wird fast ausgerottet und dann geloben die anderen Stämme, wir werden diesen Benjamiter, die überleben, keine unserer Töchter geben zur Heirat. Und nachher merken sie, was haben wir für eine Dummheit getan? Jetzt haben wir fast einen Stamm ausgerottet und wenn diese Männer, die da überlebt haben, nicht heiraten können, dann wird ein Stamm untergehen. Aber wir haben gelobt. Und dann hat man beschlossen, es gibt ja nächstens ein Fest in Shiloh, da wo die Stiftshütte ist. Und dann könnten ja die Benjaminiter kommen und Mädchen dort, die auf dem Fest sind, rauben. Dann haben wir es ja nicht gegeben, sondern sie haben sie geraubt. Das ist genau auf der gleichen Linie, ja? Und ganz wichtig, wenn man die biblischen Geschichten liest, dann wird uns das berichtet, was passiert ist. Es wird nicht beschönigt. Und es wird auch nicht immer angegeben, wie Gott die Dinge beurteilt. Immer wieder haben wir schon solche Bemerkungen, ja, dass da kam das auf seinen Kopf zurück, was er getan hatte, zum Beispiel. Aber oft wird es einfach so berichtet, ohne dass es interpretiert wird. Und dann müssen wir selber mit dem Licht der anderen Bibelbücher, müssen wir die Dinge beurteilen. War das jetzt gut oder war das nicht gut? Wir haben bei Gideon gesehen, in einem Fall, wie er da die zornigen Leute im Volk beschwichtigt hat und gesagt hat, ja, was ihr gemacht habt, ist ja noch viel wichtiger, als was ich gemacht habe. Und dann fahren sie runter. In einem anderen Fall ist er hart und es kommt zur Konfrontation bis zum Schluss. Es wird nicht interpretiert. Aber wir müssen dann aus Sprüche 15 das beurteilen, wenn man eine gelinde Antwort gibt, dann kann man eben den Zorn abwenden. Das hat er in einem Fall gemacht, im anderen Fall eben nicht. Und so können wir das, was beschrieben ist, beurteilen. Und wenn das so gesagt wird mit dem Gelübde, wird gar noch nicht gesagt, ob das jetzt sehr gut war. Ich meine, es war ganz klar, ein Menschenopfer, das war absolut unmöglich, denn das war ein Gräuel. Wir sehen 2. Könige 3, ein heidnischer König, der in der Not einen Sohn opfert und dann kommt als Reaktion der Zorn Gottes. Also ein Menschenopfer, das geht gerade überhaupt gar nicht. Aber wir sehen aus anderen Stellen, wenn jemand sich so versündigt hat mit einem Gelübde, dann müsste er einfach vor dem Herrn zusammenbrechen und die Schuld bekennen. Und natürlich nicht einfach versuchen, wie kann man das umdeuten. Aber das zeigt uns eben die Situation der Richterzeit, wo alles ständig abwärts geht. Und das äußert sich eben auch in Dingen, wo man versucht, so und so den Weg zu finden. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klar geworden. Ja, alles klar. Wir kommen zu Kapitel 12. Und die Männer von Ephraim versammelten sich und zogen hinüber nach Norden und sie sprachen zu Jephtha, warum bist du durchgezogen, um wieder die Kinder Ammon zu streiten? Und hast uns nicht gerufen, dass wir mit dir gingen. Wir werden dein Haus über dir mit Feuer verbrennen. Jetzt wieder eine Konfrontation. Eben Jephtha war von da, von Gilead, auf der anderen Seite des Jordans. Und genau auf der gegenüberliegenden Seite war Ephraim. Und der Stamm Ephraim, der sagt jetzt, warum hast du uns da nicht beigezogen in diesem ganzen Kampf gegen die Ammoniter? Und die sind wirklich so wütend, dass sie eben sogar behaupten, wir werden dein Haus verbrennen mit Feuer. Also wirklich nicht das, was wir schon gesehen haben aus Sprüche 15, eine gelinde Antwort wendet den Zorn ab. Sondern sie fordern richtig heraus und so geht das, wenn man sich selber nicht beherrscht. Dann reagiert man auch mit Härte. Und so kommt es zu einer Konfrontation, zu einem Bürgerkrieg mit dem Stamm Ephraim. Und in diesem Zusammenhang heißt es, dass dem Stamm Ephraim hier am Jordan die Furten abgeschnitten worden sind. Wie in der parallelen Geschichte, in der gespiegelten Geschichte, wie wir es am Anfang erklärt haben, da findet man auch, dass dem Feind die Furten des Jordan abgeschnitten wurden. Ja? Und hier ist es dann so gegangen, die haben, wenn ephraimitische Flüchtlinge da über den Jordan wollten, dann haben sie gesagt, wollten sie wissen, ob er von Ephraim ist oder nicht. Und dann sagt er, und lügt, nein, ich bin nicht von Ephraim. Dann sage ich ihm, so, und jetzt sagt man das schöne Wort Schibolet. Das heißt Strömung. Und wenn er dann eben nach dem ephraimitischen Dialekt nicht Schibboleth sagen konnte, sondern Sibboleth, ja, dann haben sie ihn abgeschlachtet. Und von daher kommt der Ausdruck Schibboleth als Testwort, ja. Und Schibboleth spricht man übrigens aus, nicht Schibboleth, sondern Schibboleth. Das heißt einfach Strömung. Das haben sie ein Wort genommen mit Sch, das gerade mit dem Jordan was zu tun hatte. Und eben da gab es diese Dialektunterschiede im Hebräischen. Und so konnten sie herausfinden, ist das einer von Ephraim oder nicht. Eine schreckliche Geschichte. Und auch da wird nicht erklärt, wie das ist, sondern es wird einfach beschrieben, was geschehen ist. Aber wir haben ja gesehen, von Anfang an im Buch der Richter, es geht hier alles abwärts und das hat alles begonnen mit teilweisem Gehorsam. Sprich, eben doch ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Jephtha hat Israel 6 Jahre gerichtet, sagt Vers 7. Und dann kam Ibzan, ein nächster Richter, Vers 8 und folgende, übrigens aus Bethlehem. Hier kommt der Name Bethlehem vor. Und werden sehen, im Buch der Richter, dieser Name wird noch weiter von Bedeutung sein. Genauso wie ein anderer Ort in den späteren Kapiteln von Bedeutung sein wird, Gibea. Und das ist alles schon eine Vorbereitung von dem 1. Samuel-Buch. Denn aus Gibea wird Saul kommen, der König nach dem Herzen der Menschen. Und aus Bethlehem wird David kommen, der König nach dem Herzen Gottes. Aber das nur so mal als kleine Andeutung. Dann kommt Elon in Vers 11 als nächster Richter aus Sebulon, 10 Jahre. Dann Abdon, Vers 13, 8 Jahre lang. Und dann beginnt die letzte Abfallgeschichte mit Simson. 13, Vers 1. Ich habe ein kleines technisches Problem. Das ist gelöst. Kapitel 13, Vers 1. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr gab sie in die Hand der Philister 40 Jahre. Jetzt haben wir wieder nach Schema den Fall, dass Israel von Gott wegkommt und Gott gibt sie, um sie zu züchtigen, in die Hand von Feinden. Und diesmal ist der Feind das Volk der Philister. Und ab dieser Zeit, wir stehen da im 12. Jahrhundert vor Christus, werden die Philister für Israel ein Riesenproblem. Und zwar eben nicht nur in der Zeit von Simson, sondern auch in der Zeit des nächsten Richters, den er erst in dem 1. Buch Samuel beschrieben wird, Eli. Auch da haben wir das Problem der Philister. Und dann kommt König Saul und er hat ständig Probleme mit den Philistern. Was ist los, dass plötzlich die Philister so wichtig werden? Nun, das wissen wir aus der Archäologie. Es gab Philister schon früher im Bereich des heutigen Gazastreifens und darum herum. Schon in der Zeit von Abraham. Aber das war eine relativ kleine Gruppe von Philistern, die Leute darstellten, die kamen aus der Ägäis, also aus dem Raum der Inseln des Mittelmeeres, Raum von Zypern, Kreta. Und die sind zuerst eingewandert, das erfahren wir aus 1. Mose 10, nach Ägypten und sind von Ägypten her dann eingewandert über die direkte Straße, dem Mittelmeer entlang, in den Gazastreifen, das Gebiet rundherum. Aber eben so um 1200 vor Christus gab es eine ganz massive neue Einwanderungswelle aus der Ägäis in dieses Gebiet der Philister. Und darum, um diese Zeit, werden die Philister ganz stark und wichtig in der Geschichte. Und das spiegelt sich genau nieder nach der strengen biblischen Chronologie in der Bibel. Und ich habe jetzt schon erklärt, die Philister haben auch das gerade Schwert eingeführt. Und damit waren sie den Völkern im Nahen Osten, die immer noch mit dem Krummschwert kämpften, militärisch total überlegen. Und darum waren die eben so erfolgreich. Jetzt haben wir sie da vor uns. Vers 2. Und es war ein Mann aus Zorha, vom Geschlecht der Daniter. Sein Name war Manoah. Und seine Frau war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht. Aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun, hüte dich doch und trinke weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, denn ein Nasier Gottes soll der Knabe sein von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Wir lesen nicht, dass die Israeliten zum Herrn schrien. Und trotzdem, also nicht ganz nach dem Schulbeispiel, bereitet der Herr eine Hilfe. Aber es ist ein Unterschied in diesem Fall. Wir haben gelesen, dass dann dieser Retter, den Gott da vorbereitet, dass er beginnt, die Israeliten aus der Hand der Philister zu retten. Und er vollendet das nie. 40 Jahre sind die Philister da ein Problem. Und während diesen 40 Jahren ist Simson ein Gegenproblem für die Philister. Aber ohne die Philister eben zu vertreiben. Und darum, seine 20 Jahre, die sind in diesen 40 Jahren mit eingeschlossen. Und es gibt nicht eine völlige Befreiung, wie wir das bei anderen Richtern gesehen haben. Aber es ist auch ein Unterschied, das Volk schreit nicht zum Herrn um Hilfe. Und trotzdem, der Herr erbarmt sich und gibt eine teilweise Hilfe durch diesen Simson. Nun, eine ganz spezielle Geschichte. Der Engel des Herrn tritt wieder auf. Und wir wissen, das ist der ewige Sohn Gottes, der Herr selbst. Aber Engel des Herrn bedeutet der Gesandte des Herrn. Es ist der Sohn Gottes, gesandt vom Vater, der hier erscheint in einer menschlichen Gestalt, sodass die Gotteserscheinung erträglich ist für Menschen. Und dieses Ehepaar hatte eine Sorge. Die Frau war unfruchtbar. Und wir kennen dieses Problem schon aus früher Zeit. Das Problem war das Problem von Abraham und Sarah. Und Gott hat dort eingegriffen. Wir kennen das Problem auch von Isaak und Rebekka. Und auch dort hat der Herr eingegriffen. Und jetzt haben wir wieder so ein Problem und der Herr hat eingegriffen. Wir werden in 1. Samuel wieder eine solche Geschichte finden von einer Hannah, die unfruchtbar war. Aber durch Gebet hat der Herr schließlich ihr doch Kinder gegeben. Und im Neuen Testament können wir noch denken an dieses alte Ehepaar, Zacharias und Elisabeth. Die hatten auch den Wunsch, Kinder zu haben, aber bis ins hohe Alter gab es kein Kind. Und dann Johannes der Täufer wurde ihnen gegeben als Naziräer von Kind an. Und hier genau gleich. Gott kommt und sagt also dieser Frau, sie wird einen Sohn gebären. Übrigens, diese Ausdrucksweise erinnert uns noch an eine Stelle. Jesaja 7, Vers 14. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und dort geht es um den Messias, den großen Retter der Welt, während Simson eben nur anfing, Israel zu retten. Und der Engel des Herrn sagt ihr, sie werde also ein Kind, einen Sohn gebären, und der wird Nazirer sein. In 4. Mose 6 wird genau beschrieben, was ein Nazirer ist. Das ist ein Mensch, der sich freiwillig Gott zur Verfügung stellt. Und während dieser Zeit darf er die Haare nicht schneiden. Weil das Haar ein Bild ist von Hingabe an Gott. Wie kommt man auf diese Symbolik? Ganz einfach. Das lange Haar der Frau, sagt Paulus in 1. Korinther 11, ist ihr gegeben anstatt eines Schleiers. Übrigens nicht anstatt einer Kopfbedeckung, sondern anstatt eines Schleiers. Das sind im Griechischen zwei verschiedene Ausdrücke. Der Schleier in 1. Korinther 11, der wird genannt Peribolaion, das, was man herumwirft. Ja? Und bei der Bedeckung heißt es nur eine Bedeckung, das ist keine Verschleierung. Das heißt einfach, ich anerkenne, dass über mir eine höhere Autorität ist. Wie bei der Kippa im Judentum, die bedeutet, wenn Männer eine Kippa tragen, Gottes Autorität ist über mir. Und die Frau in 1. Korinther 11 mit der Bedeckung drückt aus, ich anerkenne, dass der Mann die Führung hat. Aber der Schleier, das lange Haar, drückt aus Hingabe. Nun, in 1. Mose 24 haben wir eine gute Illustration von der Bedeutung des Schleiers. Rebekka hat sich entschieden, sie will Isaac heiraten. Und dann macht sie in dieser ungewöhnlichen Liebesgeschichte diese Reise von etwa 1000 Kilometern und kommt ins Land Kanaan. Und schließlich kommt sie auf dem Kamel und sieht dort einen Mann, der spazieren gegangen ist aufs Feld, um nachzusinnen. Und sie fragt, wer ist das? Das ist der Zukünftige. Und dann nimmt sie den Schleier, den hat sie nicht 24 Stunden angehabt. Dann nimmt sie den Schleier und verhüllt sich. Und das sollte symbolisch ausdrücken, ich bin reserviert nur für diesen Mann. Ich, also symbolisch, entziehe mich den Blicken der anderen Männer, ich bin für ihn bestimmt. Und da wird klar, dass also der Schleier bedeutet Hingabe, Absonderung. Und nun, der Nazirer sollte also während der Zeit seines Gelübdes eben frei wachsende Haare haben. Und das gab dann eben mit der Zeit einen Schleier, ja, das Symbol der Hingabe. Es wird nicht vorgeschrieben, wie lange man Nazirer sein muss. Man konnte, und wir wissen zur Zeit, vor 2000 Jahren, haben wir das auch so gemacht, man konnte 3 Monate Nazirer sein. Zum Beispiel heißt es sogar von dem Apostel Paulus, dass er ein solches Gelübde hatte in Apostelgeschichte 18. Und als das Gelübde vorbei war, hat er dann die Haare geschoren. Und musste dann nach Jerusalem gehen, in den Tempel. Und dort in der Kammer der Nazirer, das ist, wenn man also in den Frauenvorhof hineinkommt, man kann es dort auf dem Modell noch nachschauen, dieser offene kleine Hof links, das ist die Kammer der Nazirer. Und dort gab es eine Feuerstelle in der Mitte und dort musste man diese Haare dann für Gott verbrennen. Das Symbol der Hingabe. Aber wenn Paulus, sagen wir, 3 Monate Nazirer war, dann hat er nicht eine lange Mähne. Nicht wahr? Er sagt in 1. Korinther 11, es ist eine Unehre für einen Mann, langes Haar zu haben. Muss man so nicht denken, er hätte lange Haare gehabt. Das konnte man ganz kurze Zeit machen. Einfach dieses Gelübde. Aber er hat das gemacht, um dem Juden wie ein Jude zu sein, um die Juden zu gewinnen. Nicht, weil er unter Gesetz war. Aber eben in dem Fall von Simson hat Gott gesagt, er soll lebenslänglich Nazirer sein. Und das war auch der Fall bei Johannes dem Täufer. Und so durfte also kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Und Simsons Mutter sollte also schon während der Schwangerschaft selber die Gebote des Nazirers erfüllen. Und deshalb durfte sie nichts essen vom Weinstock. Denn der Weinstock mit den Trauben, mit dem Traubensaft und dann auch dem Wein ist in der Bibel immer wieder ein Bild der Freude. Und der Nazirer drückt aus, ich bin bereit, auch auf gewisse natürliche Freuden zu verzichten, einfach für den Herrn. Und weiter durfte er nie mit einem Toten in Kontakt kommen. Also keine Toten berühren in dieser Zeit, sonst war das ganze Gelübde annulliert. Und darum wird ihr gesagt in Vers 4, und nun hüte dich und trinke weder Wein noch starkes Getränk und iss nichts Unreines. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, denn ein Nasir, das heißt ein Abgesonderter Gottes, soll der Knabe sein von Mutterleib an. Er sagt ihr nicht, und jetzt musst du die Haare frei wachsen lassen, das hat sie sowieso gemacht. Darum wird das nicht gesagt. Aber sie hatte eben Trauben gegessen, wohl Wein getrunken oder Traubensaft. Und das durfte sie jetzt nicht mehr. Und eben auch nicht mit Unreinem in Kontakt kommen und Unreines essen. Ja, und das Interessante ist nun, der Engel des Herrn kommt zu dieser Frau und sie ist sich nicht im Klaren, wer dieser Fremde ist, der sie da als Mann anspricht. Und wir lesen in Vers 6, und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen und sein Ansehen war wie das Ansehen eines Engels Gottes. Sehr furchtbar. Und ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei, und seinen Namen hat er mir nicht kundgetan. Und er sprach zu mir und er erklärt sie ihm alles, was ihr mitgeteilt worden ist. Interessant, die Frau wird angesprochen von dem Engel des Herrn, als der Ehemann nicht dabei war. Jetzt etwas ganz anderes. In 1. Mose 3, da war eine Frau im Garten und dann kommt die Schlange und spricht Eva an. Sehr überraschend, dass eine Schlange sprechen kann. Das ist sonst nicht so. Aber die spricht sie an, aber der Mann ist nicht da. Und Eva wird so verführt. Und die Schlange sagt, wieso es sich lohnen würde, von dem verbotenen Baum doch zu essen. Und Eva entschließt sich, ich mach das. Die geht nicht zu ihrem Mann und fragt, du, was ist der Sache? Und er hätte ihr genau erklären können, das geht überhaupt nicht. Genau das ist der einzige Baum, von dem wir nicht essen dürfen. Aber sie hat selber entschieden und ihren Mann einfach auf der Seite gelassen. Und jetzt, diese Frau wird angesprochen von einem Wesen, also von jemandem, und sie merkt, das ist jemand Übernatürliches, aber sie versteht nicht, wer das wirklich ist. Ein Mann Gottes, wie ein Engel. Furchtbar. Also irgendwie furchterregend war das für sie, diese Erscheinung. Und sie geht zum Mann, erzählt alles. Ist das nicht eindrücklich? Die will, dass der Mann alles weiß, wie das war. Und dann bittet Manoah Gott, dass er doch nochmals kommen möchte. Und tatsächlich kommt der Engel des Herrn noch einmal. Und ich lese in Vers 9, und Gott erhörte die Stimme Manoahs, und der Engel Gottes kam nochmals zu der Frau, als sie auf dem Feld saß und Manoah, ihr Mann, nicht bei ihr war. Da eilte die Frau und lief und berichtete es ihrem Mann und sie sprach zu ihm, siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jedem Tag zu mir hergekommen ist. Und Manoah machte sich auf und ging seiner Frau nach und er kam zu dem Mann und sprach zu ihm, bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Und er sprach, ich bin's. Und dann will er auch genau nochmals hören, wie sollen wir das machen mit dem Kind, wenn es auf die Welt kommt? Und so, also eindrücklich, diese Frau will die Sache mit ihrem Mann zusammen machen. Und das ist natürlich ist das eine Anspielung auf 1. Mose 3, um den Kontrast deutlich zu machen. Aber auch schön, wie dieser Mann, der denkt nicht, ja, Kind bekommen, das ist die Sache meiner Frau und sie wird ja wahrscheinlich auch noch mehr investieren bei der Erziehung. Nein, er möchte ganz genau wissen, wie müssen wir das machen? Also, das steht dann in Vers 12. Und Manoah sprach, wenn nun dein Wort eintrifft, was soll die Weise des Knaben sein und sein Tun? Das wurde ja schon längst der Frau gesagt. Aber er möchte es auch noch direkt erfahren. Und der Engel des Herrn sprach zu Manoah, vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Und von allem, was vom Weinstock kommt, soll sie nicht essen. Und Wein und starkes Getränk soll sie nicht trinken und soll nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie beobachten. Und Manoah sprach zu dem Engel des Herrn, lass dich doch von uns aufhalten. So wollen wir dir ein Ziegenböcklein zubereiten. Und der Engel des Herrn sprach zu Manoah, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer opfern, so opfere es dem Herrn. Denn Manoah wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Also die Antwort, dann opfere es dem Herrn. Er weiß ja nicht, noch nicht, wer diese geheimnisvolle Person wirklich ist. Und dann steht er weiter, und Manoah sprach zu dem Engel des Herrn, wie ist dein Name, dass wir dich ehren, wenn dein Wort eintrifft? Sie hat das nicht gewagt. Der Mann wagt jetzt zu sagen, was ist dein Name? Und dann lesen wir weiter, und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Er gibt ihm keine Antwort. Und schlagen wir dazu auf Sprüche 30. Das ist ein Kapitel von Agur ben Jakeh. Und dieser Mann sagt, dass er sich bewusst ist, dass er Gott nicht wirklich kennt. Wer ist in seiner Herrlichkeit? Und da stellt er die Frage in Sprüche 30, Vers 4. Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Seine Frage. Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Es sind insgesamt 7 Fragen. Und die 6. Frage ist, was ist sein Name? Und diese Frage kann man mit demselben Kapitel beantworten. Denn in Vers 9 steht, damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist Yahweh? Das ist der Name Gottes. Aber hier wird dann noch weiter spezifiziert, was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Gott hat einen Sohn. Ja gut, es gibt ja die Söhne Gottes, die Engel, Hiob 1 und 2. Aber hier steht nicht, was ist der Name eines seiner Söhne, sondern was ist der Name seines Sohnes? Und so steht das auf Hebräisch. Nicht wahr? Ich kann nicht sagen, mein Sohn hat gesagt. Das wäre vollkommen falsch, weil ich habe 3 Söhne bekommen. Also welcher? Wenn ich nur einen Sohn hätte, dann kann ich sagen, mein Sohn hat gesagt. Und wenn hier die Frage gestellt ist, was ist sein Name? Der Name seines Sohnes. Dann ist es der einzige Sohn, der eingeborene Sohn. Und hier haben wir alttestamentlich einen so deutlichen Hinweis auf den Sohn Gottes. Und zwar den ewigen Sohn. Denn damals, also lange bevor der Herr Jesus in die Welt kam, fragt er, was ist der Name seines Sohnes? Gott hat einen Sohn. Wie heißt er? Und die Frage wird nicht beantwortet. Und natürlich werden viele Namen gegeben im Alten Testament. Zum Beispiel wird der Messias genannt in Jesaja 9, Vers 6. Wunderbar, Berater. Und der Engel des Herrn sagt, was fragst du mich nach meinem Namen? Er ist wunderbar. Und das bedeutet auch gleichzeitig geheimnisvoll. Und tatsächlich in Jesaja 49 haben wir eine Prophetie auf den Messias hin. Und dort wird gesagt, dass der Name des Messias erst von Mutterschoß an kundgetan werden wird. Und darum wird dann im Neuen Testament erst in Verbindung mit der Geschichte der Empfängnis von Maria, Lukas 1, gesagt, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Der Name Jesus oder hebräisch Yeshua wird im Alten Testament für den Messias nicht verraten. Und darum sagt der Engel des Herrn, was fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Vers 19 in Richter 13, da nahm Manoah das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Er aber handelte wunderbar. Und Manoah und seine Frau sahen zu. Und es geschah, als die Flamme von dem Altar gen Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Manoah und seine Frau sahen zu, beide miteinander, als Ehepaar. Schön. Und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Und der Engel des Herrn erschien Manoah und seiner Frau fortan nicht mehr. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn war. Also eine ganz gewaltige Erscheinung. Und es geht ja da um ein Brandopfer. Und das ist ein aufsteigendes. Und hier sehen wir, der Engel des Herrn in der Flamme steigt er hinauf. Er ist das Brandopfer. Und das ist eine alttestamentliche Vorwegnahme davon, dass der Herr Jesus, der Messias, einmal kommen wird. Dann wird sein Name verkündet. Du sollst seinen Namen Jesus heißen. Das heißt, der Ewige rettet. Und er sollte am Kreuz sterben als Brandopfer zur Verherrlichung Gottes. Und das ist hier vorweggenommen. Und Manoah realisiert, das ist der Engel des Herrn. Und jetzt bekommt er es mit der Angst zu tun. Denn er weiß, der Engel des Herrn ist Gott. Und Gott hat gesagt in 2. Mose 30 zu Mose, niemand kann Gott sehen und leben. Jetzt denkt er, ich muss sterben. Ja, er hätte jetzt das nicht erklären können. Gott in seiner absoluten Gottheit kann man eben nicht sehen. Aber Gott kann sich sichtbar machen, so dass der Mensch eben verschont bleibt und trotzdem erfährt, wer Gott ist. Aber er hat Angst. Und schauen wir mal, wie die Frau hilft. In Vers 21. Und der Engel des Herrn erschien Manoah und seiner Frau nicht mehr. Und dann Vers 22. Und Manoah sprach zu seiner Frau, wir werden gewisslich sterben, denn wir haben Gott gesehen. Aber seine Frau sprach zu ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er nicht ein Brandopfer, ein Speisopfer aus unserer Hand angenommen. Und er hätte uns dies alles nicht gezeigt, noch uns zu dieser Zeit dergleichen vernehmen lassen. Sie kann nicht erklären, wie kann man jetzt 2. Mose 30 erklären, dass wir nicht sterben, wenn es ja heißt, wer Gott sieht, muss sterben. Aber sie merkt, das kann doch gar nicht sein. Uns wurde jetzt gesagt, dass wir ja ein Kind bekommen. Und dass dieses Kind eine Lebensaufgabe haben wird. Und es kann irgendwie gar nicht sein, dass wir dann sterben werden. Also es ist nicht so, dass sie das jetzt lehrmäßig genau erklären könnte. Aber dadurch, dass ihr Herz eine solche tiefe Verbindung und ein Vertrauen zum Herrn hatte, konnte sie ihren Mann beruhigen. Das ist schön, nicht wahr? So können Frauen manchmal eben Männer beruhigen. Die denken, also logischerweise müsste es doch jetzt so sein. Ja, aber eben, das hat schon Blaise Pascal, der Erfinder einer Rechnungsmaschine und des Pascal-Dreiecks in der Mathematik, gesagt, le cœur connaît des raisons que la raison ne connaît pas. Das Herz kennt wie soll man das übersetzen? Das Herz kennt Beweisgründe, die man eben mit Beweisgründen nicht verstehen kann. Ja? Und genau das ist es, was diese Frau hier uns vorzeigt. Und das ist natürlich nicht nur eine Sache von Frauen. Für Männer ist es genau gleich. Wenn man Dinge lehrmäßig nicht erklären kann, aber im Herzen weiß man trotzdem, es muss so und so sein. Ja? Eben einfach aus der Verbindung mit dem Herrn heraus. Etwas Ähnliches als neutestamentliche Parallele. In Verbindung mit Lazarus, er war gestorben. Und die Schwestern waren so traurig. Und der Herr Jesus sagt, dass Lazarus auferstehen wird. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Schlagen wir das kurz auf. Das ist so schön. Johannes 11, Vers 25, Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist oder auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Was der Herr ihr hier sagt, ist gewaltig. Er sagt nicht nur, ich bin die Auferstehung. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann sagt er zwei Dinge. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Es gibt Menschen, die an den Herrn Jesus glauben als Sohn Gottes, die sterben. Und zwar, weil der Jesus der Herr Jesus wird sie eines Tages auferwecken bei der Entrückung. Aber dann sagt er im nächsten Satzteil: Und jeder, der da lebt, im Griechischen fortdauernd lebt, ein Dativ, und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das sind die, die als Generation bei der Entrückung, die leben noch und leben noch, und der Herr kommt und die werden nicht durch den Tod gehen, sondern sofort in den Himmel. Also der Herr spricht hier, dass er die Auferstehung ist für die Gläubigen, die schon gestorben sind. Und er sagt, dass er das Leben ist für die, die einmal nie sterben werden, sondern direkt entrückt werden. Aber das ist ja schon eine Andeutung des Geheimnisses der Entrückung, das eigentlich erst nach Pfingsten dann völlig geoffenbart wird, wenn Paulus sagt: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dann spricht er über die Entrückung. Und der Jesus sagt so etwas dieser Frau. Und dann sagt er: Glaubst du dies? Und was sagt sie? Sie kommt ja nicht raus. Es übersteigt ja die Aussage. Das kann man ja nicht verstehen mit der geringen Vorkenntnis. Und dann sagt sie: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ja, ich glaube es. Auch wenn sie es nicht wirklich im Detail versteht. Und das ist die richtige Herzenshaltung, die wir haben sollen, wie diese Frau. Eben, dass wir einfach alles glauben, auch das, was wir nicht verstehen. Und das ehrt den Herrn. Und diese Frau hat zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie verbunden ist mit dem Erlöser, mit dem Messias, dem Sohn Gottes, der in die Welt kommen sollte. Ja, das war ein kleiner Exkurs eben zu diesen Feinheiten da im Verhältnis von Mann und Frau. Und dann kommt Vers 24, und die Frau gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Simson. Das heißt kleine Sonne. Shimshon. Shemesh heißt Sonne und Shimshon heißt, kann man das sagen, auf Schweizerdeutsch sagen wir Sünneli. Ja. Das On ist wie im Deutschen Lein, ja? Die Verkleinerungsform. Shimshon, kleine Sonne. Wird noch von Bedeutung sein in der Geschichte. Und der Knabe wuchs und der Herr segnete ihn. Und der Geist Gottes fing an, ihn zu treiben zu Machane Dan zwischen Zohar und Eshtaol. Ich habe hier auf der Satellitenkarte das größere Gebiet eingezeichnet, wo eben die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Leben von Simson stattgefunden haben. So im Zwischenbereich, kann man sagen, grob zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Bevor wir weiterfahren mit Kapitel 14, machen wir einen kurzen Unterbruch. Und wenn es recht ist, nicht eine richtige Pause, sondern ein Lied. Und das bringt auch Sauerstoff und beansprucht andere Hirnteile und dann sollte es gehen. Wir kommen zu Richter 14. Ich lese Richter 14 ab Vers 1. Und Simson ging nach Timna hinab. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Und er ging hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe in Timna eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister. Und nun nehmt sie mir zur Frau. Und sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Ist unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Und Simson sprach zu seinem Vater: Diese nimm mir, denn sie ist recht in meinen Augen. Sein Vater und seine Mutter wussten aber nicht, dass es von dem Herrn war. Denn er suchte eine Gelegenheit an den Philistern. Und in jener Zeit herrschten die Philister über Israel. Und da sehen wir ein erstes riesiges Problem bei diesem Mann. Und das hängt zusammen mit seinen Augen. Hier steht in Vers 1, er sah in Timna eine Frau. Und dann in Vers 2 sagt er das seinen Eltern: Ich habe in Timna eine Frau gesehen. Und als die sagen, unter stillschweigendem Verweis auf 5. Mose 7, wo Gott ganz klar sagt zu Israel, sie sollen sich nicht mit den götzendienerischen Völkern verbinden, sondern nur innerhalb des Volkes Gottes heiraten, also ganz nach dem Grundsatz des Neuen Testaments, 2. Korinther 6, seid nicht in einem Joch mit Ungläubigen. Und das ist keine Empfehlung, das ist ein Befehl, das ist ein Imperativ. Sieht man, warum es wichtig war, Grammatikunterricht zu haben in der Schule. Dann weiß man, ein Imperativ ist nicht eine Empfehlung, sondern es ist ein Befehl. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Aber er sagt, diese nimm mir, denn sie ist recht in meinen Augen. Dreimal dieser Verweis auf seine Augen. Und es ging ihm überhaupt gar nicht darum, wer ist diese Frau? Und was bedeutet der lebendige Gott in ihrem Leben? Er hat sie gesehen und er wollte sie. Und wir sehen dann am Schluss dieser Geschichte, es endet so tragisch mit einem Simson, gefangen von den Philistern, und sie stechen ihm die Augen aus. Am Schluss wird sein Problem ausgestochen. Und zwar, nehme ich das gleich vorweg, Richter 16, nachdem es in Vers 20 am Schluss heißt, er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Und die Philister griffen ihn und stachen ihm die Augen aus und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln. Schrecklich. Nicht wahr? Der Herr Jesus sagt im Neuen Testament, wenn dich dein Auge ärgert, das heißt, wenn dein Auge dich zu Fall bringt. Ärgern im Neuen Testament, das griechische Wort Skandalizo heißt eben, oder Skandalizo, sich ärgern, heißt, dass man in eine Falle tritt und zu Fall kommt. Wenn dein Auge der Anlass ist, dass du zu Fall kommst, dann reißt dein Auge aus. Natürlich ist das hyperbolische Rede, sagt man dem in der Literaturwissenschaft, eine übertriebene Rede, um etwas ganz drastisch auszudrücken. So wie, wenn der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, nimm zuerst den Balken aus deinem Auge und dann kannst du den Splitter aus des Bruders Auge nehmen. Natürlich ist es klar, dass man keinen Balken in ein Auge reinbringt, aber es ist hyperbolische Rede, um etwas drastisch auszudrücken. Das heißt also, reiß dein Auge aus, das heißt, geh radikal vor, dass du da wirklich abschneidest, was dir da eben gefährlich wird und dich zu Fall bringen kann. Und im Leben von Simson sehen wir, dass er in dieser Hinsicht eben nicht radikal war. Und dann wurde eben dieses Problem radikal durch die Feinde gelöst, in Anführungsstrichen. Und wir werden im weiteren Verlauf sehen, dieses Sehen ist ein Problem. Auch dann in Vers 7. Und er ging hinab und redete zu der Frau, und sie war recht in den Augen Simsons. Da wird es nochmals gesagt, nicht wahr? Und wir kommen dann später nochmals auf dieses Thema zurück. Also wir können gleich auf Kapitel 16 noch hinweisen, Vers 1. Und Simson ging nach Gaza und er sah daselbst eine Hure und ging zu ihr ein. War wieder das Auge und schon war er gefallen. Und dann wird aber noch eine dritte Frau ein Problem werden für ihn. Das kommt dann in Kapitel 16, Vers 4. Und es geschah hernach, da liebte er eine Frau im Tal Sorek. Ihr Name war Delila. Und diese dritte Frau, die bringt ihn dann vollends eben ins Verderben. Aber bleiben wir mal noch bei diesen ersten Versen in Kapitel 14. Also die Eltern, die wissen genau, was richtig ist nach der Bibel. Und sie sagen ihm das: Wieso willst du diese? Sie ist recht in meinen Augen. Und dann heißt es so geheimnisvoll: Sein Vater und seine Mutter wussten aber nicht, dass es von dem Herrn war. Das bedeutet nicht, dass der Herr seine Rechtsordnung geändert hätte. Aber es ist so, dass Gott diese verkehrten Wege dieses Mannes benutzte, um seine Ziele zu erreichen. Es ist ganz wichtig, dass man beim Bibellesen diese zwei Prinzipien unterscheiden lernt. Das Prinzip der Ratschlüsse Gottes und der Regierungswege Gottes. Gott hat einen Plan, einen Ratschluss. Aber der Mensch ist nicht eine Maschine. Und es ist möglich, dass ein Mensch eben sich nicht dem Ratschluss Gottes beugen will. Und dann gibt es Umwege. Zum Beispiel ein Jakob. Das war nie Gottes Plan, dass der am Schluss vier Frauen heiraten würde. Und er hat so ein Elend gebracht über sein Leben und über seine Familie damit. Es hat ständig Streit gegeben deswegen. Also Gott hat einen Plan. Aber weil Jakob eben meinte, mit Tricks und mit List selber schneller an die Verheißungen Gottes zu kommen, musste er traurige Umwege machen und furchtbare Erfahrungen. Stellt man fest, was da geschehen ist, als er Rahel sah. Das war die Frau seines Lebens. Und dann hat er 7 Jahre gearbeitet für sie. Und dann kommt die Hochzeit. Und dann lesen wir, und am anderen Morgen sah er, dass es Lea war. Ich meine, jeder hier würde in eine Klinik eingeliefert werden. Das ist unerträglich, was hier beschrieben wird. Aber der Mann musste weiterleben. Und noch 7 Jahre arbeiten für Rahel. Der Mann hat traurige und schmerzvolle Umwege gemacht. Da hat er nämlich festgestellt, was es bedeutet, einen Vater zu betrügen, als Onkel Laban ihn betrug. Und am Schluss seines Lebens sehen wir einen Jakob, der über seinem Stab gebeugt Gott anbetet. Und der Mann kommt, ist ein einfacher Hirte gewesen, kommt nach Ägypten und segnet den Pharao. Die Bibel sagt in Hebräer 7, ohne allen Widerspruch wird der Geringere von dem Größeren gesegnet. Er wusste, dass er größer ist als diese Nummer 1 des Weltreiches von Ägypten, weil er der Verheißungsträger war. Das ist so wunderbar, das zu sehen. Aber diese Umwege, das war nicht Gottes Plan. Aber es sind Gottes Regierungswege. Und hier auch, das war nicht Gottes Plan, dass Simson eine Philisterin heiratet. Aber Gott hat gesehen, dieser Mann will einen eigenwilligen Weg gehen. Und Gott hat beschlossen, diese Umwege zu benutzen für seine Pläne. Und das ist ganz wichtig, wenn man diese Dinge einmal unterscheiden kann, dann versteht man so viele Dinge besser in der Bibel, die sonst irgendwie unlösbar scheinen. Aber sie sind nicht unlösbar. Und dann versteht man eben Wir hatten das auch schon, dieses Thema, ein böser Geist von dem Herrn. Ist das möglich? Aber wir sehen, dass eben Gott dem Bösen gewissen Freiraum gibt. Aber er selber steht nicht hinter dem Bösen. Und auch da, dass es von dem Herrn war, aber es, das Böse, das Falsche kam nicht von dem Herrn. Aber der Herr hatte einen höheren Plan über diese Umwege. Und das ist das Großartige. Hier sehen wir etwas von der Souveränität Gottes. Es gibt Menschen, die denken, souverän ist, wenn wir sagen, Gott macht alles und eigentlich hat der Mensch gar nichts. Gar nichts zu sagen. Aber das ist gar nicht souverän. Das ist einfach wie wenn alles wie eine Maschine ablaufen würde. Aber die Bibel zeigt uns, der Mensch ist geschaffen worden mit einem Willen. Und dieser Wille kann so rebellisch sein. Schlagen wir auf. Lukas 7. Dieser Vers ist die Katastrophe für gewisse Lehrgebäude. Lukas 7, Vers 30. Die Pharisäer aber und die Gesetzgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, indem sie nicht von ihm getauft worden waren. Das ist ja unglaublich. Menschen machen den Ratschluss Gottes wirkungslos in Bezug auf sich selbst. Gott hat einen Ratschluss, wie Menschen gerettet werden können, wenn sie Buße tun und umkehren. Aber diese Menschen haben diesen Ratschluss Gottes für sich nicht gewollt, haben ihn für sich wirkungslos gemacht. Aber Gott ist souverän über allem und er kommt zum Ziel, trotzdem, dass der Mensch geschaffen worden ist als ein Wesen, das einen eigenen Willen hat und eine eigene Verantwortung. Das macht Gott groß. Eben wenn wir sehen, seine Ratschlüsse führt er aus und er geht Regierungswege und erreicht genau das, was er wollte am Schluss. Wir fahren weiter in Vers 5. Und Simson ging mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna hinab. Das ist übrigens nicht das Timna unten in der Negev-Wüste, wo heute die Stiftshütte ist, in der Nähe von Elat. Das ist also ein Timna, eben im Bereich, wie gesagt, zwischen Jerusalem und Tel Aviv, grob gesagt. Und als sie an die Weinberge von Timna kamen, siehe, da brüllte ein junger Löwe ihm entgegen. Jetzt muss man das wirklich lesen mit Kenntnis des Alten Testaments. Dann schaudert es einen fast, oder? Ja, er ist ein Nazirer. Nazirer dürfen nichts vom Weinstock essen. Keine Trauben. Keinen Wein und keinen Traubensaft. Und jetzt kommen sie da an die Weinberge. Wie schnell könnte man da etwas pflücken? Ja? Es ist also gefährlich für einen Nazirer. Und das ganze Leben immer zu verzichten. Sehen, die anderen dürfen Trauben essen. Und ich bin nicht laktoseintolerant. Ja, das ist wirklich etwas Schwieriges. Die mussten einfach da verzichten, obwohl das ja nichts Böses war, nichts Sündiges war. Aber sie verzichteten einfach für den Herrn auf eine bestimmte Freude. Dann kommt er da in das Gebiet dieser Weinberge von Timna und da brüllt ein junger Löwe ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt. Und er hatte gar nichts in seiner Hand. Das ist unglaublich. Aber der hat das geschafft. Wobei man sagen muss, der Löwe damals in Israel, das ist diese Art, die es früher auch gab in Nordafrika, man nennt das den Berberlöwen, der ist etwas kleiner als der afrikanische Löwe. Aber ich habe mal einen Mischling noch erlebt, die sind ja ausgestorben in freier Wildbahn. Und in einem kleinen Zoo in der Schweiz habe ich einen solchen besucht und das war schon toll. In den großen Zoos mit den afrikanischen Löwen, da kann man ja winken und faxen und die reagieren nicht, die interessieren sie ja nicht. Ja? Aber der, hinter Gitter, nur ein bisschen faxen machen, ja, habe ich gemacht. Und dann springt er hoch und also wirklich eine Aggression hat er entwickelt. So, also ein kleiner Löwe, aber wirklich, oho. Und den hat er so zerrissen. Und ich lese weiter in Vers 7. Und er ging hinab und redete zu der Frau. Und sie war recht in den Augen Simsons. Und er kehrte nach einiger Zeit zurück, um sie zu nehmen. Das heißt, um sie zu heiraten. Ja, das ist der hebräische Ausdruck für heiraten. Eine Frau nehmen. Und er bog ab, um das Aas des Löwen zu besehen. Oh, jetzt schaut er es an wieder. Wir haben 4. Mose 6 kennt, die Vorschriften für den Naziräer. Der darf eben nicht in Kontakt kommen mit Aas. Und darum hat ja der Engel des Herrn auch der Mutter gesagt, sie als Mutter darf auch nichts Unreines essen, also kein Aas. Das ist auf der Linie wie einen Toten berühren. Und dann ist die ganze Weihe dahin. Jetzt, dieser Löwe ist tot und jetzt kommt er auf dem Rückweg da wieder vorbei und möchte das Aas besehen, um das Aas des Löwen zu besehen. Und siehe, ein Bienenschwarm war in dem Körper des Löwen und Honig. Da nahm er ihn heraus in seine Hände und er ging und aß im Gehen. Und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen und sie aßen, aber er tat ihnen nicht kund, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgenommen hatte. Das ist wieder haarscharf. Nicht wahr? Aber man muss biologisch Folgendes wissen. Bienen, das sind so saubere Tiere. Das ist fantastisch. Die sind wirklich clean. Aber die würden darum nie in einem Aas Wohnsitz nehmen. Das muss also so gewesen sein, dass in der Zwischenzeit bereits alles weg war von Aas. Nur noch die ganz sauberen, cleanen, also ja, eben sauberen Knochen. Und darum waren die drin. Und der kommt zurück, der weiß ja noch nicht, dass das alles schon abgebaut ist. Ja, da kommen zuerst mal die Geier und die Schakale und so weiter. Aber es waren eben Bienen drin und das macht klar, dass das war in dem Sinn koscher. Ja, war koscher. Aber wirklich knapp vorbei. So wie auch dieser Besuch da am Weinberg vorbei, das war auch wieder ganz knapp. Und man muss ja wissen, die Kraft, das Geheimnis der Kraft von Simson bestand in seinem Nazaräersein. Also das Geheimnis seiner Kraft war die völlige Hingabe an Gott. Aber natürlich, das war eine symbolische Hingabe. Eben Nazaräersein, das war so ein äußeres Zeichen. Aber neutestamentlich übertragen könnten wir alle Nazaräer sein, wenn wir uns sagen können, ich habe mein Leben ganz dem Herrn zur Verfügung gestellt. Ich möchte für ihn leben und ich bin bereit, auch auf gewisse Freuden zu verzichten, wenn ich damit ihm besser dienen kann. Ja? Also nicht, Genusssucht ist gar kein Thema, sondern der Herr hat den ersten Platz, ganz im Sinn von 2. Korinther 5, wo es heißt, können wir es kurz aufschlagen, Vers 14, denn die Liebe des Christus drängt uns. Indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Also das ist wahres Christenleben. Sich überlegen, der Herr Jesus hat alles gegeben am Kreuz für mich, dann ist die Antwort, dass ich nicht mehr für mich selber leben will, sondern nur noch für ihn. Und das ist die geistliche Übertragung des Nazirer-Seins. Und nun, das Geheimnis seiner Kraft bestand in seiner Weihe und Hingabe an Gott. Und das ist auch für uns in der Übertragung so, in der völligen Hingabe an den Herrn und auch in der Unterwerfung unter sein Wort, in der Liebe zum Wort und eben zum Herrn, da liegt das Geheimnis von geistlicher Kraft. Also knapp hat er da diese Kraft verloren. Er hätte er verlieren können. Es ging knapp daneben. Und dann, eben auch seine Eltern sagt er nicht, dass das irgendwie ganz haarscharf vorbei war. Vers 10. Und sein Vater ging zu der Frau hinab und Simson machte da selbst ein Mahl. Denn also pflegten die Jünglinge zu tun. Und es geschah, als sie ihn sahen, da nahmen sie 30 Gesellen und sie waren bei ihm. Und Simson sprach zu ihnen, ich will euch einmal ein Rätsel aufgeben. Wenn ihr es mir in den 7 Tagen des Mahles kundtut und es erratet, so werde ich euch 30 Hemden und 30 Wechselkleider geben. Können wir so vergleichen mit 30 Anzügen. Ja, also man weiß, das hat was gekostet. Wenn ihr es mir aber nicht kundtun könnt, so sollt ihr mir 30 Hemden und 30 Wechselkleider geben. Und sie sprachen, gebt ein Rätsel auf, dass wir es hören. Und er sprach zu ihnen, aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßigkeit. Das ist Poesie, das ist ein Gedicht. So, was ist das? Das ist natürlich alles eine Anspielung auf die Sache mit dem Löwen. Aus dem Fresser kam dieser gute Honig hervor, dieser süße Honig. Aus dem Starken, der Löwe ist ein starkes Tier, kam Süßigkeit. Eben Honig. Was ist das? Wir lesen weiter. Und sie vermochten das Rätsel nicht kundzutun, 3 Tage lang. Und es geschah am 7. Tag, da sprachen sie zu der Frau Simsons, berede deinen Mann, dass er uns das Rätsel kundtue, damit wir nicht dich und deines Vaters Haus mit Feuer verbrennen. Die waren auch nicht gerade galant mit ihren eigenen Leuten. Um uns zu berauben, habt ihr uns geladen, nicht wahr? Und Simsons Frau weinte an ihm und sprach, du hassest mich. Du hassest mich nur und liebst mich nicht. Ein Hochzeitsfest. 7 Tage und dann nach 3 Tagen beginnt die ganze Zeit zu heulen und zu sagen, du liebst mich gar nicht. Ja, also wenn das schon bei der Hochzeit so beginnt, also muss ich ja sagen, schrecklich. Das Rätsel hast du den Kindern meines Volkes aufgegeben und mir hast du es nicht kundgetan. Also so gemein. Nicht mal die Frau darf's wissen. Und er sprach zu ihr, siehe, meinem Vater und meiner Mutter habe ich es auch nicht kundgetan. Das ist auch noch ein schwieriges Argument, ja? Wenn der Frau sagt, meine Eltern habe ich es auch nicht gesagt, hier sage ich es nicht. Ja, aber das zeigt, dass die Sache war schon ziemlich schwierig. Habe ich es auch nicht kundgetan und dir sollte ich es kundtun. Ja, den Eltern wollte er ja davon nichts sagen, weil die hätten gesagt, was machst du, Simson? Du bist ein Nazirer. Du darfst doch nicht an einen Löwen herankommen und weißt doch nicht ganz sicher, ob alles Aas weg ist. Darum hat er es ihnen nicht gesagt. Und sie weinte an ihm die 7 Tage, da sie das Mahl hatten. Und es geschah am 7. Tag, da tat er es ihr kund, denn sie drängte ihn. Also auch bei Männern, die Nerven sind mal platt. Wirklich, ein paar Tage weinen, also dann ist man durch. Also ich schon vorher. Also ich sage nicht, dass es bei uns so geschieht, aber ich meine, ich wäre dann durch, ja, schon vorher. Da sprachen die Männer der Stadt zu ihm am 7. Tag, ehe die Sonne unterging. Was ist süßer als Honig? Und was ist stärker als der Löwe? So, sie haben es. Und er sprach zu ihnen, wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, so hättet ihr mein Rätsel nicht erraten. Ist auch nicht gerade ein schöner Vergleich. Seine Frau ist das Kalb von Simson, mit dem sie gepflügt haben. Aber dann lesen wir, wie Gott eingreift. Und der Geist Gottes geriet über ihn und er ging hinab nach Aschkelon. Und er schlug von ihnen 30 Mann und nahm ihre ausgezogenen Gewänder und gab die Wechselkleider denen, welche das Rätsel kundgetan hatten. Und sein Zorn entbrannte und er ging hinauf in das Haus seines Vaters. Und die Frau Simsons wurde einem seiner Gesellen gegeben, den er sich zugesellt hatte. Eine katastrophale Geschichte. Jetzt heiratet sie einen anderen. Aber eben, dieses Werkzeug ist mehr als eigenartig. Wir haben einige Eigenartige gesehen im Buch der Richter, aber dieser Mensch ist irgendwie barbarisch. Und eben Hingabe an Gott ist bei ihm nur symbolisch, äußerlich. Aber es ist ein Bild davon, wie können wir echte geistliche Kraft haben, eben durch echte Hingabe, nicht äußerliche. Und Gott hat gewusst, wie dieser Simson sein würde. Und in seinen Regierungswegen hat er ihn diesen Weg gehen lassen, um so Gerichte über die Philister zu bringen. Es geht weiter in Kapitel 15. Und es geschah nach einiger Zeit in den Tagen der Weizenernte. Also da sind wir im Monat Juni. Das ist Weizenernte in Israel. Ein bisschen früher als bei uns. Da besuchte Simson seine Frau mit einem Ziegenböcklein. Und er sprach, ich will zu meiner Frau ins Gemach gehen. Aber ihr Vater gestattete ihm nicht, hineinzugehen. Und ihr Vater sprach, ich habe gewisslich gedacht, dass du sie hassest. Und so habe ich sie deinen Gesellen gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Was soll das? Nicht wahr? Also ich weiß von einem Mann, der ging mal in Schwelm an eine Haustüre und hat gesagt, könnte ich eine ihrer Töchter haben? Und dann sagte der Vater, also so geht das auch wieder nicht. Ja, aber das ist wirklich die Welt, ja? Kannst du die jüngere Schwester haben? Und ich meine, auch dieses Barbarische, die Frau war ja wieder verheiratet und jetzt kommt er und will zu ihr gehen. Das geht ja überhaupt gar nicht. Aber dann heißt es weiter, möge sie doch dein werden an ihrer Stadt. Da sprach Simson zu ihnen, diesmal bin ich schuldlos an den Philistern, wenn ich ihnen Übles tue. Und Simson ging hin und fing 300 Schakale und nahm Fackeln und kehrte Schwanz an Schwanz und tat eine Fackel zwischen je zwei Schwänze in die Mitte und erzündete die Fackeln mit Feuer an. Und er ließ sie los in das stehende Getreide der Philister und zündete sowohl Garbenhaufen als stehendes Getreide und Olivengärten an. Und die Philister sprachen, wer hat das getan? Und man sagte, Simson, der Schwiegersohn des Timniters, weil er ihm seine Frau genommen und sie einem Gesellen gegeben hatte. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie und ihren Vater mit Feuer. Unglaublich, diese Barbaren. Und Simson sprach zu ihnen, wenn ihr also tut, es sei denn, dass ich mich an euch gerächt habe, danach will ich aufhören. Und er schlug die Schenkel samt Hüfte und richtete eine große Niederlage unter ihnen an. Er ging hinab und wohnte in der Kluft des Felses Etam. Wie ein Höhlenbewohner. Hier gibt es ein Übersetzungsproblem. Was bei mir übersetzt ist mit Schakal, heißt auf Hebräisch Schual. Wie soll man übersetzen? Das heißt im Hebräischen sowohl Fuchs als auch Schakal. Vielleicht kennt man das hebräische Volkslied Schual, Schual, Schual. Ja? Das kann Fuchs heißen oder Schakal. Wie soll man übersetzen? Das ist manchmal schwierig für Übersetzer, wenn die Wörter mehr Bedeutungen haben. Hier in diesem Fall muss man ein Interesse haben für Biologie. Füchse sind Einzelgänger. Wer hat schon ein Rudel von Füchsen gesehen? Nein, Füchse sind Einzelgänger, aber Schakale, die leben im Rudel. Und darum muss man hier übersetzen mit Schakal. Er hat 300 so zusammengebracht und die benutzt, um eben diesen Angriff auf die Philister zu machen. Vers 9, und die Philister zogen herauf und lagerten sich in Juda und breiteten sich aus in Lechi. Und die Männer von Juda sprachen, warum seid ihr wieder uns heraufgezogen? Übrigens, der Ort heißt Lechi Und ich sage nicht, wie man auf schön Deutsch sagt, Lechi, sondern wie ein Schweizer, Lechi. Aber das ist eben auf Hebräisch so, Lechi. Und die Männer von Juda sprachen, warum seid ihr wieder uns heraufgezogen? Und sie sprachen, um Simson zu binden, sind wir heraufgezogen. Dass wir ihm tun, wie er uns getan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda zur Kluft des Felsens Etam hinab und sprachen zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Und warum hast du uns das getan? Merkt man dieses Problem? Die aus dem Volk Gottes haben ein Problem mit Simson, und zwar, weil er irgendwie nicht akzeptiert, dass sie jetzt unterdrückt werden von den Philistern. Da kann man nichts machen. Und sie haben ein Problem mit ihm, dass er sich so wehrt. Und das ist eigentlich die Situation, wenn jemand mit einem geistlichen Problem in seinem Leben sich abgefunden hat. Das ist einfach so. Das ist traurig. Dass man einfach das akzeptiert. Es bleibt so. Aber eigentlich hätten die ja den Wunsch haben müssen, wir müssen als Volk Gottes frei sein. Das geht gar nicht. Wir stehen unter der Herrschaft Gottes. Und wir wollen zurück zu dem früheren Zustand. Aber die haben sich damit abgefunden. Und die sagen ihm, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Natürlich wusste er das. Aber er hatte einen Auftrag, gegen die Philister vorzugehen, um zu beginnen, sie davon zu befreien. Und sie sagen, und warum hast du uns das getan? Und er sprach zu ihnen, wie sie mir getan, also habe ich ihnen getan. Da sprachen sie zu ihm, um dich zu binden sind wir herabgekommen, dass wir dich in die Hand der Philister liefern. Jetzt wollen sie den, der sie eigentlich befreien sollten, sind sie noch bereit, den zu fesseln und den Feinden zu übergeben. Unglaublich, das ist wirklich das Bild von einem, der mit geistlichen Problemen sich mehr als abgefunden hat. Der kämpft sogar gegen die Lösung. Ja. Aber ihn zu binden, wie wollen sie das tun? Um dich zu binden sind wir herabgekommen, dass wir dich in die Hand der Philister liefern. Und Simson sprach zu ihnen, schwört mir, dass ihr nicht über mich herfallen werdet. Und sie sprachen zu ihm und sagten, nein, sondern binden wollen wir dich und dich in ihre Hand liefern. Aber töten wollen wir dich nicht. Und sie banden ihn mit 2 neuen Stricken. Und er führte ihn und führten ihn aus dem Felsen herauf. Als er nach Lechi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Aber der Geist Gottes geriet über ihn, und die Stricke, welche an seinen Armen waren, wurden wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind. Und seine Bande schmolzen weg von seinen Händen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, und er streckte seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Und Simson sprach, mit dem Eselskinnbacken einen Haufen, 2 Haufen. Mit dem Eselskinnbacken habe ich 1000 Mann erschlagen. Macht ein Gedicht. Hebräisch ist ein schönes Gedicht mit Wortspiel drin. Nun, dieser Eselskinnbacken, mit dem hat er die Leute verhauen, so wie man das machte mit den damaligen typischen Sichelschwertern. Ich habe ja erklärt, in Verbindung mit der Geschichte von Ehud, der hatte diese Neuerung übernommen von diese Neuerung eben schon im Vorfeld, bevor es im Nahen Osten offiziell eingeführt wurde, ein gerades Schwert zu haben und nicht mehr ein Krummschwert, mit dem man eben die Leute schlug, mit dem Schwert schlug. Und dieser Eselskinnbacken ist so quasi ein Ersatz für ein Sichelschwert, und mit dem hat er die Philister totgeschlagen. Und gerade die Philister waren es ja, die das gerade Schwert im Nahen Osten einführten. Aber er kommt wirklich mit einem Untersichelschwert. Ja, einem Eselskinnbacken, und besiegt die Philister. Also eine doppelte Demütigung, kann man sagen. Aber auch da wieder haarscharf vorbei. Es durfte kein Aas dran sein. Und das war dann nicht mal ein Knochen von einem Schaf, sondern von einem unreinen Tier, nach 3. Mose 11. Also sieht man, wie problematisch. Also wieder haarscharf vorbei. Aber er hat die Kraft nicht verloren. aber wurde durstig. Darum hat man dann diesen Ort genannt Ramat Lechi, das heißt Kinnbackenhöhe. Ramat heißt Höhe, Lechi eben Kinnbacken. Und es dürstete ihn sehr und er rief zu dem Herrn und sprach, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Und nun soll ich vor Durst sterben und die Hand der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung, die zu Lechi ist, und es kam Wasser aus ihr hervor. Und er trank, und sein Geist kehrte zurück, und er lebte wieder auf. Daher gab man ihr den Namen Quelle des Rufenden, die zu Lechi ist bis auf diesen Tag. Er ist völlig erschöpft, und Gott gibt eine Quelle, die sich öffnet. Und das nennt man Quellwasser, im Hebräischen lebendiges Wasser. Mayim Chayim. Und wir wissen aus Johannes 7, 37 bis 39, das habe ich diese Tage auch erklärt, dass das lebendige Wasser, das fließende Quellwasser, ist ein Bild des Heiligen Geistes, der erfrischt und erneuert, indem er eben den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit uns vorstellt. Ja, da ist alles äußerlich. Aber in der Übertragung wird das entsprechen, jemand, der sich wirklich ganz der Sache des Herrn hingibt als Nazirer und eben kämpft für das Volk Gottes, um es zu befreien. Und dann, wenn er so in eine Situation kommt, dass er ganz ermattet ist und dann diese Erfrischung durch den Heiligen Geist, der das Wort Gottes öffnet und so den Herrn Jesus groß macht. Und es heißt hier, sein Geist kehrte zurück. Und ich liebe das, manchmal so an die Grenze zu gehen. Also in Israel, da haben wir, meine Frau und ich, das schon ein paar Mal gemacht. Also haben wir ein bisschen ungewöhnliche große Wanderung durch die Wüste gemacht. Schon genügend Wasser mitgenommen, aber wir kamen schon bis an die Grenze. Und da kann also die Situation kommen, da beginnt es zu kribbeln bei mir im Rücken, wie wenn Grippe kommt. Und es kann ein bisschen Schwäche geben. Ja, weil das ist etwas ganz anderes als große Wanderungen in der Schweiz. Da hat man nicht diese sengende Sonne ständig. Das braucht viel, viel mehr Energie. Und dann zu trinken, merkt man, der Geist kommt zurück. Also diese Erfahrung muss man eben gemacht haben und dann versteht man, was das heißt. Sein Geist kehrte zurück, also dieses Aufleben. Und wenn dann noch Zucker drin ist, ja, dann ist die Wirkung unglaublich. In der Minuten ist man ein gesunder Mensch. Ja, aber ich sage jetzt nicht, was ich da genau getrunken habe. Ja, eben ein Süßgetränk, das sehr gut wirkt in einer solchen Situation. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Kapitel 16, nachdem gesagt wird, dass eben Simson 20 Jahre in dieser Zeit der 40 Jahre der Philister gerichtet hatte, heißt es, und Simson ging nach Gaza und er sah daselbst eine Hure und ging zu ihr ein. Das haben wir schon behandelt, diese Tragik, unvorstellbar, nicht wahr? Der erste Richter, Othniel, mit dieser vorbildlichen Ehe und dann der Führer des Volkes Gottes, der moralisch wirklich auf dem tiefsten Punkt angekommen ist. Und es wurde den Gazitern berichtet und gesagt, Simson ist hierher gekommen. Und sie umstellten ihn und lauerten die ganze Nacht auf ihn im Stadttor. Und sie verhielten sich still die ganze Nacht und sprachen, bis der Morgen hell wird, dann wollen wir ihn erschlagen. Also bis die Sonne im Osten dann aufgeht, soll dieser Mensch, der sich so in die Finsternis begeben hat, dann getötet werden. Und dieser Mann hieß Shimshon, kleine Sonne, aber der ist völlig in die Nacht und Dunkelheit abgesunken. Und eben wenn dann die richtige Sonne aufgeht, dann wollen sie ihn töten. Aber was macht diese kleine Sonne der Finsternis? Und dann lesen wir in Vers 3, und Simson lag bis Mitternacht. Um Mitternacht aber stand er auf und ergriff die Flügel des Stadttores und die beiden Pfosten und riss sie samt dem Riegel heraus und legte sie auf seine Schultern und er trug sie auf dem Gipfel des Berges, der gegen Hebron hinliegt. Muss man auf der Karte schauen, was das bedeutet von Gaza. Und dann eben das Gebirge über die Schefela, das Gebirge hoch nach Hebron. Unglaublich, mit dem Stadttor. Aber eben die Sonne, die um Mitternacht aufgeht, das geht nicht. Da sieht man, dass das Licht ist ausgegangen in diesem Mann, der ein Licht sein sollte. Und dann lesen wir, und es geschah hernach, der liebte er eine Frau im Tal Sorek. Ihr Name war Delila. Und die Fürsten der Philister gingen zu ihr hinauf und sprachen zu ihr, berede ihn und siehe, worin seine große Stärke besteht. Und ich denke, wir kennen alle diese Geschichte, wie sie ihn beredet, bis er ihr schließlich sagt, worin seine Kraft besteht, in seinen langen Haaren. Das ist das Zeichen der völligen Hingabe an Gott. Und zwar ohne Grenzen. Dann durfte er sie nie schneiden, auch nicht stutzen. Denn diese ewig wachsenden Haare waren ein Symbol der Hingabe ohne Grenzen. Und dann wurden die Haare geschnitten und er verlor alle Kraft. Konnte verhaftet werden, abgeführt werden. Sie stachen ihm die Augen aus. Und Vers 21, und die Philister griffen ihn und stachen ihm die Augen aus und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln. Und er musste mahlen im Gefängnis. Aber das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, sobald er geschoren war. Das ist eben so. Und die Fürsten der Philister versammelten sich, um ihrem Gott Dagon ein großes Schlachtopfer zu opfern und ein Freudenfest zu feiern. Denn sie sprachen, unser Gott hat Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Das ist im Hebräischen ein Gedicht. Und dann heißt es, dass sich sogar reimt. Und als das Volk ihn sah, priesen sie ihren Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben. Und dieser Ausdruck, unser Feind, Oivenu, und dann in unsere Hände, Beyadenu. Ja, so reimt sich dann das. Oivenu, Beyadenu. Oder Yadenu. Und dann heißt es, und als das Volk ihn sah, priesen sie ihren Gott und sie sprachen, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben und den Verheerer unseres Landes und den, der unserer Erschlagenen viel machte. Und es geschah, als ihr Herz fröhlich war, da sprachen sie, rufe Simson, dass er vor uns spielt. Und sie riefen Simson aus dem Gefängnis und er spielte vor ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Und Simson sprach zu dem Knaben und so weiter. Jetzt machen sie ein Fest, ein Gottesdienst, ja, würde man so sagen, für ihren Gott. Und wir sehen, was das für eine Art Gottesdienst war. Ein Freudenfest, ja, gut, sie haben Freude. Aber hier wird klar, das ist ein Spaßgottesdienst. Ja, da hat man Spaß und da holt man diese ulkige Figur aus dem Knast mit den ausgestochenen Augen, dieser Riese, der nichts mehr kann. Und dann wird ihm aufgetragen, er muss da auf dem Instrument ein bisschen spielen und dazu tanzen. Und die haben sich voll gelacht. Im Gottesdienst so unwürdig lachen, das ist eine üble Sache. Das kennen wir in der Bibel, aber beim Götzendienst. Und diese Freude war eine Heidenfreude. Daher kommt dieser Ausdruck, Heidenfreude. Das ist eine Riesenfreude, aber ebenso wie die Heiden es haben, eine Freude, die eben verbunden ist mit Ausgelassenheit. Eine üble Sache. Aber dann sagt Simson zu dem Knaben, der ihn bei der Hand hielt, lass mich, dass ich die Säule betaste, auf welchen das Haus ruht, und mich an sie lehne. Das Haus aber war voll von Männern und Frauen. Und alle Fürsten der Philister waren da selbst, und auf dem Dach waren bei 3000 Männer und Frauen, welche zusahen, wie Simson spielte. Und dann ruft Simson in seiner Schwachheit zum Herrn. Und er gibt ihm noch einmal Kraft, weil die Haare doch wieder beginnen zu wachsen. Und in Hebräer 11 lesen wir von den Glaubenshelden, und da wird dieser Simson erwähnt. Aber nicht wegen all seines üblen Lebens, sondern es heißt dort, Es gab solche, die aus der Schwachheit Kraft gewannen. Das ist eine Anspielung auf Simson. Da hat er wirklich Glauben gefasst und den Herrn nochmals um Hilfe angerufen. Und dann hat er die Hände ausgestreckt zu den Säulen und das ganze Haus fiel zusammen. Und all diese tausend von Leuten tot. In seinem Tod hat er mehr getötet als während seines ganzen Lebens von 20 Jahren. So endet diese traurige Geschichte. Aber die Kritiker, die lachen natürlich. Wie geht das? Ein Haus zusammenstürzen lassen, indem man zwei Säulen nimmt. Geht ja gar nicht. Nun, hier übrigens noch ein Schakal. Damit man weiß, wie der aussieht. Und jetzt machen wir zum Schluss noch eine kleine Reise nach Tel Aviv. Und zwar nach Tel Kassile in Tel Aviv. Das ist eine Ausgrabungsstätte in dieser Großstadt drin. Und dort hat man eine Philistersiedlung entdeckt und ausgegraben. Und dabei auch einen Philistertempel. Und festgestellt, Philistertempel, die hatten eine spezielle Architektur. Anders als die Kanaaniter. Ja, also für all die, die meinen, sie können über die Bibel spotten, muss man sagen, ja. Aber eben, man spottet, das ist das Lachen des Unwissenden. Und jetzt schauen wir uns das an. Ich habe das fotografiert. Und sieht man, das Typische ist, dass das Gebäude auf zwei Hauptsäulen ruht. Und darum war es möglich, dass Simson eben in einem Philistertempel, in einem Kanaaniter wäre das nicht möglich gewesen, diese Säulen ergriff, die zerstörte und dann hat er diese Katastrophe angerichtet. Also das noch als kleine Zugabe, die wieder einmal zeigt, man darf einfach vertrauen, wenn die Bibel das sagt, das ist so geschehen, dann ist es so geschehen. Auch wenn man nicht unbedingt weiß, wie das geht, mit zwei Säulen ein ganzes Haus kaputt machen. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle schließen und werden dann morgen noch die zwei Anhänge zusammen anschauen.